Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei einer neuen Folge André Mampf, dem Podcast für deine Ohren. Heute mit dem Thema Tote Tante, Hotdog, Gammler, warum Gerichte so heißen, wie sie heißen. Wir fangen an mit dem Klassiker. Warum heißt der Hotdog eigentlich Hotdog? Wie der Hotdog zu seinem Namen kam, lässt sich heute nicht mehr ganz genau rekonstruieren. Der Begriff entwickelte sich offenbar im amerikanischen Alltagssprachgebrauch und lässt sich etwa auf den Anfang des 20. Jahrhunderts datieren. Die Menschen bezeichneten die Würstchen als Dog, deutsch Hund, was auf eine vage Ähnlichkeit der Würstchen mit bestimmten Hunderassen wie dem Dackel zurückzuführen ist. Hotdog heißt demnach so viel wie heißer Hund, gemeint ist aber das heiße Würstchen. Zudem wird vermutet, dass die Fleischer zu jener Zeit nicht bloß Schweine- und Rindfleisch verarbeitet haben, sondern auch halt Hundefleisch. Wenn wir schon bei den Würstchen sind, was ist denn mit Frankfurter oder Wiener Würstchen? Wieso heißen die denn so? In Deutschland sind Frankfurter Würstchen vermutlich seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Die Würstchen von damals sind nicht mit dem Produkt von heute gleichzusetzen. Jahrhundertelang wurden die Würstchen in heißem Fett gebraten und nicht wie heute vor dem Verzehr gebrüht. Darüber hinaus waren die Würste in ihrer Struktur gröber. Seit wann die Frankfurter Würstchen gebrüht anstatt gebraten werden, ist nicht genau bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass sich der Wandel in den 40er, 50er Jahren des 19. Jahrhunderts vollzogen hat. Der Name Frankfurter Würstchen ist in Deutschland seit etwa 1860 als geografische Herkunftsbezeichnung geschützt und darf seit 1929 nur für Erzeugnisse verwendet werden, die tatsächlich aus dem Raum Frankfurt am Main kommen. Wie ist das mit den Wiener Würstchen, Frankfurter Würstchen? Da gibt's doch irgendwo eine Verbindung. Die Frankfurter aus Wien. Die Schöpfung der Wiener Variante des Frankfurter Würstchens geht auf den Fleischer Johann Georg Lahner zurück. In Wien lernte dieser eine Baronin kennen und verliebte sich in sie. Die Liebe zum Fleischer war so groß, dass ihm die Baronin ein Darlehen von 300 Gulden zur Gründung einer Fleischerei gab, woraufhin Lahner im Jahr 1804 schließlich seine eigene Fleischerei eröffnete. Nur ein Jahr später, 1805, stellte er dort erstmals die Wiener Frankfurter Würstel her. Lahner mischte dafür fein zerkleinertes Schweine- und Rindfleisch mit Speck, Pfeffer, Piment und Knoblauch und füllte die Masse in Schafseitlinge, die er leicht räucherte und anschließend brühte. Da es Wiener Fleischern im Gegensatz zu jenen in Frankfurt erlaubt war, mehr als eine Fleischsorte zu verarbeiten, konnte Lahner Frankfurter aus Rind- und Schweinefleisch und nicht wie in Frankfurt nur aus Schweinefleisch herstellen. Es existieren mehrere Theorien darüber, woher die Frankfurter ihren Namen bekamen. Eine besagt, dass Lahner die Würstel in Erinnerung an seine Ausbildungszeit in Frankfurt, Frankfurter Wienerle oder kurz Frankfurter nannte. Einer anderen Ansicht zufolge wurde Lahner von den Wienern entsprechend seiner Heimatstadt, Frankfurter, genannt und diese Bezeichnung dann auf das von ihm erfundene Würstel umgelegt. Der Erfolg der Frankfurter Würstel aus Wien war so groß, dass Lahner sogar vom Kaiser Franz I. persönlich eingeladen wurde, um ihm seine Kreation in der Hofburg zu präsentieren. Als der Kaiser fragte, mit welchem Besteck er die Würstel essen sollte, soll Lahner geantwortet haben: Mit der Hand, Majestät, mit der Hand. Bald eroberten die Würstel auch den Rest der Welt und wurden unter anderem in Paris, Rom und London serviert. Seit 1842 sind die Wiener in Mailand, seit 1861 in Amsterdam bekannt. 1884 wurden sie auf der internationalen Kochkunstausstellung sogar mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. 100 Jahre nach der Erfindung der Frankfurter in Wien erfand der Urenkel von Johann Georg Lahner die Würstel im Schlafrock. Es sind dies Frankfurter mit Brotteig ummantelt gebacken. Wenn wir schon beim Wiener und beim Hotdog waren, was gibt es denn noch? Also, Hamburger, ganz klar. Aber warum heißt das Ding Hamburger? Mehrere Hypothesen gehen davon aus, dass der Name tatsächlich auf die deutsche Stadt Hamburg zurückzuführen sei. Es gibt in Hamburg den traditionellen Imbiss Rundstück Warm. Dies besteht aus einem Weizenbrötchen, dem Rundstück, mit einer Scheibe Braten drin, sowie Bratensoße, die darüber gegeben wird. Eine andere Variante dieses Hamburger Stücks besteht aus einem Weizenbrötchen mit einer Hackfleischfrikadelle aus Beefsteak und Eigelb. Dieses Rezept, so die Hypothese, sei mit deutschen Einwanderern in die USA gekommen. Überdies seien Frikadellen mit Brötchen auf den Auswandererschiffen, die oft in Hamburg ablegten, eine beliebte Speise gewesen. Auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis wurden solche Hackfleischbrötchen noch ohne Er-Endung nachweislich als Hamburg verkauft. In einem US-amerikanischen Kochbuch von 1842 taucht der Begriff Hamburger Steak für ein Steak aus Rinderhackfleisch, also amerikanisches Englisch Ground Beef, britisches Englisch Minced Meat, auf. Das Hacksteak nannte man auch Steak nach Hamburger Art, benannt nach der norddeutschen Stadt. George Motz, Autor des Werks Hamburger Amerika, welches sich mit der Geschichte und dessen US-regionalen Varietäten befasst, stützt diese These, wonach das Hamburg-Steak erst über deutsche Einwanderer in den USA als Imbiss auf Jahrmärkten um das Brötchen ergänzt wurde. Eine ganz andere Theorie besagt hingegen, dass die Bezeichnung 1885 auf einem Jahrmarkt im Erie County nahe der amerikanischen Stadt Hamburg bei Buffalo im US-Bundesstaat New York entstanden sei. Dort hatten die Menches Brothers einen Imbissstand, auf dem sie wegen eines Engpasses an Schweinebraten, englisch Hot Pork, mit Rindfleisch als Ersatz experimentierten. Ihre Kreation nannten sie entsprechend dem Geburtsort Hamburger, also dem Hamburg in New York. Diese Theorie wird vom Staat New York offiziell mit dem Slogan New York's Gift to World Cuisine, der Hamburger, verbreitet. Eine weitere Theorie besagt, dass in den ersten Jahren der Besiedelung der USA vor dem Aufbau der Rinderzucht importiertes Rindfleisch, vornehmlich über den Hamburger Hafen, mit Stangeneis gekühlt, ein Luxusgut war. Das Slangwort Hamburg bezeichnete allgemein Rindfleisch gehobener Qualität. Dieses sollte also hervorgehoben werden. Das englische Wort kann sowohl für die verwendete Hackfleischsorte, mageres Rindfleisch, als auch für das nackte Fleischgebilde ohne Brötchen und weitere Zutaten stehen. Wurde dieses Fleisch in Brot oder ein Brötchen gelegt, bezeichnete man es als Hamburger Sandwich. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden beide Begriffe auf Hamburger oder nur Burger verkürzt, also Hamburger oder Burger. Im Deutschen ist mit Hamburger oder Burger immer der gesamte Imbiss aus Fleisch und Brötchen gemeint. In der DDR-Küche war, abgrenzend dafür, der Begriff Grilletta offiziell eingeführt worden, der sich aber nicht durchsetzte. Wo wir gerade bei den Amerikanern und dem Burger waren. Es gibt ja auch noch was Süßes, und zwar den Amerikaner als Gebäck. Aber woher kommt der Name Amerikaner? Amerikaner haben nichts mit den Bewohnern des amerikanischen Kontinents zu tun. Das Backtriebmittel macht sie zu einem besonderen Gebäck. Der ursprüngliche Name der Leckerei war nämlich Ammonia... Moment nochmal. Der ursprüngliche Name der Leckerei war nämlich Ammonicana, da das enthaltene Lockerungsmittel Ammonium war. Ein Amerikaner ist eine feine Backware aus Mehl, Zucker, Ei und Fett sowie Milch oder Wasser. Als Triebmittel wird Ammoniumhydrogencarbonat bzw. Hirschhornsalz oder Backpulver verwendet. Verwendet. Das Lockerungsmittel Ammoniumhydrogencarbonat gibt dem Gebäck sein typisches Aroma. Also gibt es zum Ursprung des Namens Amerikaner verschiedene Mutmaßungen. Erstens, der Name leitet sich von Ammoniumhydrogencarbonat her, dem in dem Gebäck benutzten Backtriebmittel. Oder der Name leitet sich von der Form des Broody-Helms der US-Armee im Ersten Weltkrieg ab. Oder drittens, der Name leitet sich von der gemischten ethnischen Herkunft der US-amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ab, also Hautfarbe schwarz-weiß. Der Ursprung des Namens ist aber nicht eindeutig belegt. Es gibt jedoch Literaturnachweise in Deutschland aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. In der DDR hießen die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten offiziell Ammonblätzchen. Ah, jetzt kommt was Interessantes. Das ist sehr cool. Haben wir letztens auch auf Twitch drüber gesprochen. Also, es geht um den Harzer Käse. Ursprünglich stammt der Harzer Käse, wie der Name schon sagt, tatsächlich aus dem Harz. Inzwischen ist er aber auch in anderen Regionen Deutschlands beliebt und erhältlich. Nicht zuletzt, weil er viele Proteine und kaum Fett enthält. Der Harzer Käse, in Fachkreisen auch als Harzer Roller bekannt, erfreut sich besonders in Niedersachsen großer Beliebtheit. Doch er darf künftig nicht mehr so heißen. Stattdessen bekommt der runde Käse aus dem Harz nun den sperrigen Namen Magermilchkäse vom Harzer Roten Höhenvieh. Grund dafür ist, dass der ehemalige Harzer Käse lange Zeit nicht mehr dort hergestellt wurde, woher er eigentlich stammt, nämlich aus dem Harz. Vor etwa 10 Jahren sicherte sich die Milchindustrie den Namen für den bekannten Käse und ließ ihn in Sachsen und Hessen herstellen. Traditionell wird der Käse aus Magermilch produziert, die beim Fertigen von Butter entsteht. Die Milch stammt vom Harzer roten Höhenvieh, so wie vor 100 von Jahren. Die Rinder erobern derzeit die Bergweiden in West- und Ostharz zurück. Jetzt gibt es also wieder den urtypischen Käse aus dem Harz. Doch er darf nicht mehr so heißen, wegen des Verkaufs der Namensrechte. Der Harzer Käse aus dem Supermarkt hat ebenfalls, außer des Namens, nicht mehr mit dem Harz gemeinsam. Wer den echten Käse aus dem Harz kaufen möchte, muss also ab sofort zu Magermilchkäse vom Harzer roten Höhenvieh greifen. Absolut irre, oder? Das ist krass. So, wir kommen wieder zu was Süßem. Kalter Hund. Der kalte Hund ist eine Süßspeise. Bekannt ist diese Leckerei auch unter den Namen wie kalte Torte, Kekstorte, Keksmauer oder Schichtschoki. Die Süßspeise besteht aus in Kakao-Kokosfettcreme aufgeschichteten Butterkeksen und wird hergestellt, indem in einer Kastenform nacheinander die Keksschichten ausgelegt und anschließend jeweils mit Kakaocreme bestrichen werden. Anstelle der ursprünglichen Version mit dem heutzutage umstrittenen Kokosfett wird kalter Hund inzwischen auch immer häufiger mit Kuvertüre und Sahne zubereitet. Die Geschichte dieses Kuchens ohne Backen lässt sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen. Die Firma Balzen gab in den 1920er Jahren ein Rezept für einen Schokoladenkuchen aus Leibniz-Keks heraus. Die Schokoladenmasse ähnelt der des Eiskonfekts und nutzt wie diese den kühlenden Effekt des Kokosfetts beim Schmelzen auf der Zunge, wodurch sich das Attribut kalt in den diversen Bezeichnungen erklärt. Die Bezeichnung Hund stammt einerseits von den kastenähnlichen Hunden, den Förderwagen, aus dem Bergbau ab, welche die Vorlage der heutigen Form des Kuchens sind. Auf der anderen Seite wird die Oberfläche der Süßigkeit oft mit der feuchten Schnauze bzw. kalten Schnauze eines Hundes verglichen. Der Weltrekord für den längsten kalten Hund liegt bei 994,9 Metern. Er wurde im Oktober 2019 in Ronneburg aufgestellt. Dabei wurden rund 93.000 Kekse verwendet. Arme Ritter oder hier auch bekannt als French Toast. Arme Ritter sind eine einfache Speise aus altbackenen Brötchen oder Weißbrotscheiben. Weitere teils regionale Bezeichnungen sind rostige Ritter, Semmelschnitten, Semmelnudeln, Semmelschmarrn und so weiter. In Fett gebackene Brotstücke werden in ähnlicher Form schon im Römischen Reich bekannt. Im römischen Kochbuch De Re Coquinaria befindet sich dieses Rezept in lateinischer Sprache. Eine andere Süßspeise. Du zerbrichst abgeschabte siligenen, das heißt Winterweizengebäcke, und machst größere Stückchen. Du tauchst sie in Milch und röstet in Öl, gießt Honig darüber und bringst da. Also das war die Übersetzung. Das älteste schriftlich übermittelte deutschsprachige Rezept für arme Ritter steht bereits in dem Buch von guter Speise aus dem 14. Jahrhundert, das im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm zitiert wird. So, pass auf, da steht jetzt wirklich so, da. Snitt denne a znitten, arme Ritter, und backe die ins Malze, nicht zu trüge. Hätte ich jetzt natürlich total verstanden. Legenden zufolge sagt man, dass arme Ritter in der Zeit des 30-jährigen Krieges ein Gericht war, welches von mittlerweile verarmten Adel verspeist wurde. Da der 30-jährige Krieg 1618 begann, arme Ritter bereits früher schriftlich erwähnt wurden, ihr wisst ja, im Buche von guter Speise aus dem 14. Jahrhundert, sagt eine andere Legende, dass der gemeine arme Ritter kein Fleisch zur Verfügung hatte und sich mit alten Brotstückchen begnügen musste, die er in der Pfanne warf. Klingt ja durchaus irgendwie plausibel, oder? Ach, guck mal hier. Der falsche Hase. Falscher Hase ist kein Gericht von kochenden Trickbetrügern. Mit falscher Hase ist hierzulande vielmehr ein saftig leckerer Hackbraten gemeint. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen oder bei der Oma gegessen. Da sind immer ganze gekochte Eier mit drin. Könnte ich eigentlich wieder mal machen. Die Bezeichnung falscher Hase bzw. Heuchelhase, Heuchel wie vortäuschen, kommen vermutlich von den kupfernen oder irdenen Hasenpfannen und Brätern, in welchen Hackbraten in vergangenen Jahrhunderten gebacken wurde. Es war aber auch üblich, von Hand einen Hasen zu formieren oder dem Hackbraten namens falscher Hase die Form eines Hasenrückens zu geben. Die meisten kupfernen Hasenformen und Hasenbratpfannen dürften den Kriegsmetallsammlungen während des Ersten Weltkriegs zum Opfer gefallen sein. Die Bezeichnung falscher Hase oder auch polnischer Hase ist ab Mitte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kochbüchern dokumentiert. Guck mal, wir wechseln immer ab, so ein bisschen zwischen salzig und süß. Jetzt kommen wir zum Bienenstich. Warum heißt der Bienenstich Bienenstich? Wer jetzt an den Schmerz denkt, den ein Bienchen verursachen kann, wenn es sich bedrängt fühlt und den Stachel auspackt? Nein, nicht im Ernst. Ihr kennt schon den Kuchen-Bienenstich, oder? Der leckere Blechkuchen aus Hefeteig mit süßer Creme und Mandelscheiben drauf, hat eine wirklich abenteuerliche Geschichte, wenn es um seinen Namen geht. Ihm liegt ein Streit aus dem Jahr 1474 zwischen den Bürgern von Linz am Rhein und den Bürgern der Nachbarstadt Andernach zugrunde. Ausgelöst hatte ihn Kaiser Friedrich III., der den Rheinzoll von Linz nach Andernach übertragen hatte. Das erboste die Linzer Bürger derart, dass sie die Einwohner von Andernach in den frühen Morgenstunden im Schlaf angreifen wollten. Zwei Andernacher Jungen gingen zufällig um diese Zeit an der Stadtmauer entlang und naschten Honig von den Bienenstöcken, die dort hingen. Als sie die Angreifer sahen, warfen sie ihnen geistesgegenwärtig die Bienenstöcke entgegen. Von wild gewordenen Bienen verfolgt und mit Stichen übersät, flüchteten die Linzer. Die Andernacher Bürger aber feierten. Anlässlich des Sieges servierten sie einen besonders leckeren Kuchen, der zu Ehren des genialen Tricks fortan den Namen Bienenstich trug. Eine etwas langweilige Erklärung könnte in Zusammenhang mit der Füllung des Kuchens liegen. Die Füllung aus Vanillepudding oder Sahne sowie auch Buttercreme ist eine gestockte Masse, die auch als Stich bezeichnet wird, wie bei Eistich. Und da Bienen Süßes lieben, könnte der Teil Bienen so hinzugekommen sein. Mir gefällt die erste Variante aber viel besser. Wir kommen zum halbe Hahn. Der halbe Hahn. Jurastudenten unter euch sollten den Begriff schon einmal gehört haben. So ist der halbe Hahn in Köln schon zu manchem Fallbeispiel zur vertragsrechtlichen Bewertung eines Inhaltsirrtums genannt worden. Denn anders als zunächst vermuten lässt, bekommt man kein halbes Hähnchen vorgesetzt, sondern ein Roggenbrötchen mit Käse, Senf, Gewürzgurken, Zwiebeln und einem Paprikapulver-Topping. Schon was anderes, oder? Aber wie kam es zu diesem irreführenden Namen dieses urkölschen Gerichts? Eine Legende besagt, dass 1878 ein junger Mann zum Geburtstagsessen einlud. In der Geburtstagslocation, einem traditionellen Wirtshaus in Köln, sprach der Gastgeber mit dem Kellner, die heißen dort Kübis, dass, wenn seine Bestellung aufgegeben würde, halbe Hähnchen für alle, er aber nur Roggenbrötchen mit Käse bringen sollte. Lustiger Scherz, oder? Ich hätte mich gefreut. Boah, geil, leckeres Hähnchen und dann so ein Wäckchen gekriegt. An den Wäckchen darf man nicht sagen, Brötchen muss man hier sagen. Wäckchen heißt nur im Saarland. Wahrscheinlicher aber war das Käsebrötchen, der Pausensnack der Kellner. Wie heißt die nochmal? Kübis. Dieser durfte nur gemampft werden, wenn der Bierstand in den Fässern so weit unten war, dass das Bier den Zapfhahn erreicht hatte. Somit ist der Zeitpunkt der Essenszeit wohl der Namensgeber gewesen für das Brötchen. Sei es drum. Wenn ihr also mal in Köln ein Hähnchen bestellen wollt, nicht den halben Hahn wählen. Wie schaut es aus mit Pommes, Frites oder Fritten? Hier geht es hauptsächlich um den wahren Erfinder, die Herkunft der Kartoffelstangen. Vielleicht verrät uns der Name etwas über den Ursprung. Burger mit Pommes, das gehört einfach zusammen. Da denkt man schon mal, dass der Amerikaner die Kartoffelleckerei erfunden hat. Doch schaut man sich den Namen genauer an, merkt man gleich, dass man sich im französischsprachigen Raum befindet. Pommes de terre, Kartoffeln und frites, vom Verb friere als frittieren. In der Kombi Pommes frites, also frittierte Kartoffeln. So, jetzt haben wir aber nicht nur die Franzosen, die behaupten, diese Leckerei erfunden zu haben. Auch die Belgier brüsten sich mit dem Titel Erfinder der Pommes. Okay, in Belgien die Fritten sind schon etwas sehr Geiles, aber die Franzosen behaupten, zu Zeiten der Französischen Revolution unter den Brücken schon Pommes frites gemacht zu haben. Sie trugen dort gegen 1789 den Namen der ältesten Pariser Brücke, Pommes Pont Neuf. Doch es waren die Belgier, die mithilfe eines Familiendokuments den Sieg davon trugen. Es belegt, dass die armen Bewohner rund um die Maas bereits im 17. Jahrhundert schmale Kartoffelstreifen frittierten. Bei normalem Wetter fingen sie kleine Fische und brieten sie in heißem Öl. Aber wenn der Frost die Wasserläufe erfasste und das Angeln gefährlich wird, heißt es in den Dokumenten, schneiden sie Kartoffeln wie kleine Fische aus und lassen sie diese braun werden. Überhaupt waren die Belgier zeitlich im Vorteil, da sie als eines der ersten Völker in Europa die Kartoffel angebaut haben. Nachdem die Knollenfrucht von den spanischen Eroberern aus Peru und Chile nach Europa eingeführt worden war, wurde sie in vielen Ländern lange argwöhnisch betrachtet und sogar für giftig gehalten. Sie galt zunächst als Armenspeise und etablierte sich nur, weil oft Getreidemangel herrschte. Der Schritt zur Variante wie den Pommes frites war dann leicht getan. In den USA wurden Pommes frites erst nach dem Ersten Weltkrieg bekannt, seit der Rückkehr der Soldaten aus Europa. Sie werden dort seither als French Fries bezeichnet. Nach 1945 sorgte die industrielle Herstellung für ihre massenhafte Verbreitung. So, also stammt von den Belgiern ab. Also eine meiner Leibspeisen absolut sind Maultaschen. Wer Maultaschen nicht kennt, hat echt das Leben verpennt. Maultaschen sind Teigtaschen aus Nudelteig mit einer Grundfüllung aus Brät, Zwiebeln und eingeweichten Brötchen oder auch rein vegetarischer Füllung mit Käse und Spinat und eine Spezialität der schwäbischen Küche. In vielen Familien gibt es spezielle Rezepte, die weitere Zutaten wie gekochten Schinken, Spinat, geräucherte Schinkenwurst, Hackfleisch oder Bratenreste vorsehen. Die schwäbischen Maultaschen sind seit 2009 von der EU in ihrer Herkunftsbezeichnung geschützt und fallen in die Klasse geschützte geografische Angabe. Das bedeutet, mindestens eine der Produktionsstufen, Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung wird im Herkunftsgebiet durchlaufen. Der Ursprung des Wortes Maultasche geht auf das 16. Jahrhundert zurück und ist zunächst in der Bedeutung als Ohrfeige bezeugt. Es findet sich sogar bereits bei Martin Luther. Verwendet wurde auch das Wort Maultasche. Tasche geht dabei auf Tatschen bzw. Tätschen im Sinne von Schlagen zurück, nicht auf die Form der Teigtasche. Später wurde die Teigware danach benannt. Kluges etymologisches Wörterbuch vermutet einen Zusammenhang mit der aufgeschwollenen Form ähnlich einer Wange nach einer Ohrfeige. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Maultaschen auch als Maulschellen bezeichnet. Zur Entstehung der Maultasche gibt es verschiedene Legenden. Die Schwaben unter euch müssen hier gleich stark sein, denn auch wenn es die lustigste Geschichte ist, ist sie wahrscheinlich nicht wahr. Maultaschen werden auch Herrgottsbescheißerle genannt. Die Erzählungen zu dieser Geschichte gehen auf das Kloster Maulbronn zurück. In den Archiven der Klosterverwaltung findet sich jedoch keine Angabe zur Herkunft. 1978, was übrigens ein hervorragender Jahrgang ist, wer ist da auch geboren? Berichtet die Pforzheimer Zeitung, dass die Maultasche der Sage nach eine Erfindung eines gewitzten und findigen Klostermönches sei. Man sagt, dass ein Laienbruder der im Kloster Maulbronn ansässigen Man sagt, dass ein Laienbruder der im Kloster Maulbronn ansässigen Zisterziensermönche, okay, jetzt habe ich's, in der Fastenzeit das Fleisch vor dem Herrgott habe verstecken, ihm also bescheißen wollte. Im Volksmund habe dies zum Beinamen Herrgottsbescheißerle geführt. Das Kloster Maulbronn übernahm diese Darstellung. Das Wort Maultasche sei eine Verkürzung der Bezeichnung Maulbronner Nudeltasche. Die Legende wurde in zahlreichen Reisenführern und Kochbüchern übernommen, etwa von Johann Lafer. Wohl eher ein findiger Marketing-Gag und die Teigtasche stammt doch aus Italien? Ein deutsch-italienisches Wörterbuch aus Nürnberg übersetzt 1718 Raviolo als Maultasche. Was sagt ihr, was gefällt euch besser? Dass es einfach nur eine Übersetzung ist aus dem Italienischen und die Italiener die Erfinder der Maultasche sind? Oder war es doch eher das Herrgottsbescheißerle? Die tote Tante. Meist im Winter oder zur kühlen Jahreszeit getrunken, ist die tote Tante nicht nur ein Renner auf Winter- und Weihnachtsmärkten. Der mit braunem Rum verfeinerte Kakao mit dem Klecks Schlagsahne hat seinen Ursprung in Norddeutschland. Die Legende besagt, dass eine Dame von der Insel Föhr nach Amerika ausgewandert war und dort verstarb. Da sie in ihrer norddeutschen Heimatstadt beerdigt werden sollte, ließen ihre Verwandten die Urne nach Deutschland überführen. Weil ihnen der offizielle Transport jedoch zu teuer war, wurde die Urne kurzerhand in einer Kiste mit Kakao nach Hause transportiert. Zum Leichenschmaus gab es daher heißen Kakao mit Rum und Schlagsahne. Unter dem Namen Tote Tante wird das Getränk auch in Dänemark und Holland angeboten. Ich bin ja froh, dass die Urne nicht aufgegangen ist und mit dem Kakao dann, aber auch interessant, zum Teil ist das Getränk unter dem Namen Lumumba bekannt. Kennen sicherlich viele. Wobei die Namensgebung auf einen rassistischen Kontext zurückzuführen ist und deshalb von dem Namen Abstand genommen werden sollte. Der Name geht auf den kongolesischen Politiker Patrice Lumumba zurück, der maßgeblich daran beteiligt war, das Land friedlich aus der belgischen Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit zu führen. Er wurde später unter Anwesenheit von belgischen Beamten und Offizieren von einem Erschießungskommando der Provinz Katanga ermordet. Für den Kakao mit Schuss sollte daher nicht der Name eines erschossenen Schwarzen verwendet werden. Ah, Schwarzen darf man auch nicht sagen. Ja, aber hier steht's. Schnell zu den Berlinern. Total irre. Pass auf, alleine der Satz. Warum der Berliner nicht Berliner in Berlin heißt? What? Alleine diese Überschrift schafft Verwirrung. Viel verwirrender ist es aber, wenn man in Berlin einen Pfannkuchen bestellt und einen Berliner vorgesetzt bekommt. Ja genau, ich rede von dem leckeren runden Fastnachtsgebäck. Hefeteig in Fett ausgebacken, mit Zucker bzw. Puderzucker bestäubt. Gefüllt mit Marmelade oder Pudding. Ach, es gibt heutzutage hunderte Varianten davon. Aber ich mag sie alle. Dieses Gebäck mit reichem Innenleben hat je nach Region und Land verschiedene Namen. Ich denke, jeder unter euch sollte die Begriffe Küchlein, Krapfen oder Berliner schon mal gehört haben. Aber wieso nennen die Berliner das Ganze Pfannkuchen? Die Geschichte geht auf die Zeit des Kaiserregimes zurück. Dort soll ein Bäcker das Gebäck in Kanonenkugelform kreiert haben. Als Feldbäcker hatte er im Regiment keinen Backofen zur Verfügung und somit backte er die Küchlein in einer Pfanne mit heißem Fett aus. Also ein Kuchen aus der Pfanne. So entstand der Berliner Pfannkuchen. So, wer jetzt von euch auch ganz aufgeregt ist, so wie ich, denn wie heißt jetzt der Pfannkuchen in Berlin? Weil Berliner sind ja Pfannkuchen in Berlin. Also, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wie heißt der klassische Pfannkuchen dort? Die Lösung habe ich natürlich auch. Die flache Eierspeise, die vor allem in Norddeutschland als Pfannkuchen bekannt ist, wird in Berlin Eierkuchen genannt. Also hätte ich diese Frage nicht noch beantwortet, ich hätte nicht schlafen können heute Nacht. Wir kommen zu was ganz Saarländischem. Also ich dachte eigentlich, dass es völlig saarländisch ist. Viele kennen es vielleicht nicht. Die Saarländer euch sagen alle gar, jetzt rede ich schon saarländisch. All klar, kenne ich doch. Es geht um den Gammler. Für mich ein absolut saarländischer Begriff für eine Sache, die man in meiner Jugend an der Currywurstbude bekommen hat. So mancher Budenbesitzer strahlt über das ganze Gesicht, wenn man sich heute einen Gammler bestellt. Zu einem ist das Gericht super billig und zu anderem ruft es wohl nicht nur bei mir Erinnerungen an die Jugendzeit hervor. Aber fangen wir einfach mal an. Bei meiner Recherche im Netz bin ich völlig überrascht auf ein Rezept aus der Berliner Ecke gestoßen. Den Gammler gab es wohl auch dort. Ein Brötchen mit Frittenfett oder Frittierfett, wie es da steht, Ketchup und Mayo. Also das Brötchen in die Fritteuse tunken und dann auf einem Teller mit Rot-Weiß servieren. Boah. Hört sich für mich im ersten Moment nicht so lecker an, aber vielleicht kann mir ja jemand von euch sagen, der das schon mal gegessen hat, schmeckt eigentlich ganz lecker. Im Grunde ist das saarländische Rezept ähnlich. Hier tunkt man sein Brötchen, was hierzulande auch Weckchen genannt wird, einfach in die deftige Fleisch- oder Currysoße. Es gibt Varianten, die ich sehr mochte, zum Beispiel ein aufgeschnittenes Weckchen mit Sauce und Pommes drauf. Lecker. Früher gab es auch noch richtige Soßen an den Buden. Heute ist es ja eher so eine Mischung aus Wasser, Tomatenpampe und Currygewürz. Sehr schade eigentlich. Also wenn ihr mal im Saarland seid, bestellt euch einen Gammler. So, noch was aus der Community. Und danach kommt das von Bambi, glaube ich. Sehr lustig auch. Wir hatten es eben quasi mit dem Berliner schon so ähnlich. Das Nonnenfürzle oder Nonnenfürzchen. Nonnenfürzchen sind kleine frittierte Teigklöße, auch ein Schmalzgebäck, die noch warm in Zucker gewendet werden. Traditionell werden sie zur Fastenzeit gebacken. Heute bekommt man sie aber auch ganzjährig als Nachspeise. Korrekterweise müssten die Nonnenfürzchen eigentlich Nonnenfürtchen heißen, was sich vom mittelniederdeutschen Wort Nunnekenfurt ableitet. Nunnekenfurt, genau so steht das. Steht das da. Dies bedeutet so viel wie von den Nonnen am besten zubereitet. Ein Witzbold machte daraus den nicht ganz salonfähigen, aber heute überall gebräuchlichen Namen Nonnenfürzchen, um den sich dann natürlich bald allerhand Legenden ranken. So soll bei einem Essen eine große Schale voll dieser dampfenden Köstlichkeiten serviert worden sein. Ein alter Domherr und Feinschmecker griff sich gleich das Größte heraus und sagte schmunzelnd, ich nehme das von der Oberen. Bei der Recherche nach den Nonnenfürzchen oder Fürzchen bin ich noch auf eine lustige Sache gestoßen. Also ich fand die ganz lustig. In Verbindung mit den Nonnen klingt das aber sehr komisch. Was ist ein Fürzchen in Köln? Ein kleiner Furz ist auch eine liebevolle Bezeichnung für ein kleines Kind, auch Fürzchen genannt. Also ein Kind der Nonne oder... Okay, ich denke nicht drüber weiter nach und lasse das da so stehen. Die tote Oma oder auch Krützwurst genannt. Mensch Bambi, da hast du mir aber einen Tipp gegeben. Der liebe Bambi DTV von Twitch meinte, ich solle doch mal nach der toten Oma suchen. Was Google da im ersten Moment ausspuckt, war, glaube ich, nicht so ganz die passende Lösung. Es ist auch nicht so ganz klar, wieso diese Wurst mit verschiedenen Inhaltsstoffen wie Fleisch, Grütze, teilweise auch mit Graupen so genannt wird. Regional gibt es jedenfalls verschiedene Rezepturen. Die bekanntesten Varianten sind Leberwurst, Blutwurst und Kochmettwurst. Am verbreiteten ist die Variante mit Schweinefleisch und Schwarte, die vorgekocht, durch den Fleischwolf gedreht und mit gekochter Grütze vermischt, kräftig gewürzt, zum Beispiel mit Salz, Pfeffer, Piment und Majoran und schließlich in Därme gefüllt werden. Die entstandenen Würste werden etwa zu einer halben Stunde in heißem, aber nicht kochendem Wasser zu Ende gegart. Bei der roten Grützwurst, einer Spezialität der nord- und ostdeutschen Küche, ist die Hauptzutat quasi die Blutwurst mit Schwarte und noch mit Grütze gebunden und schließlich gekocht im Darm. Schneidet man diese Wurst der Länge nach auf, hat man eine nicht sehr ansehnliche Masse, welche sehr sarkastisch auch unter dem Namen Tote Oma oder auch als Verkehrsunfall oder kurz Unfall bekannt ist. Guten Appetit! Ganz einfach hingegen hatte ich es mit Himmel und Erde, also dem Sprachgebrauch als Himmel und Erd bekannten Gericht. Hier handelt es sich einfach um ein Gericht aus Kartoffelpüree und Apfelmus bzw. Apfelstückchen. Seit dem 18. Jahrhundert ist dieses Gericht bekannt und bezeichnet ganz einfach die Herkunft der Inhaltsstoffe. Die Äpfel von oben, also vom Himmel, und die Kartoffeln aus der Erde, der Erd. Das Gericht wird oft serviert mit Bratwurst, Speckzwiebeln, Leberwürstchen und halt der toten Oma, aka The Grützwurst. Bei uns hier in Frankreich ist die Blut- bzw. Grützwurst als Boudin bekannt und wird genau so serviert. Lecker. Mit feinen Apfelscheibchen und, wie heißt das? Kartoffelmus. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Kartoffelpüree, genau. Und der Boudin. Dann hat noch jemand gesagt letztens, guck doch mal nach Blindhuhn oder Gänsefutter. Alter, was für Namen. Das Blindhuhn, auch westfälische Blindhuhn oder lippisches Blindhuhn oder Gänsefutter, ist ein Eintopfgericht der westfälischen Küche. Die deftige Speise wird aus verschiedenen Bohnen, Kartoffeln, Karotten, Birnen und Äpfeln sowie Schweinespeck zubereitet. Je nach Zubereitung hat es eine suppige bis sämige Konsistenz und erhält durch den Zusatz von Äpfeln und Essig eine leichte Säure. Das Gericht zählt als westfälisches Nationalgericht und trotz des Namens enthält es kein Huhn. Die Namensgebung erhielt das Gericht durch das Sprichwort, auch ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn und soll bedeuten, dass jeder in diesem Eintopf etwas findet, das ihm schmeckt. Handkäse mit oder ohne Musik. Es handelt sich um einen Käse aus Magerquark, der mit einem Quirl zerkleinert wird und dem Natron und Salz zugesetzt werden. Sein Fettgehalt liegt bei weniger als 1% und sein Eiweißanteil bei 25%. Also mega, um sich gesund und kalorienarm zu ernähren. Bei Heißhunger geht bei mir auch gerne mal eine Packung der Minis drauf, einfach so aus der Hand mit Senf. Aber was hat das Ganze mit Musik zu tun? Wir haben 100 Dieter Bohlen gefragt und die Top-Antwort lautet: Traditionell wird Handkäse mariniert, mit Musik oder ohne Musik, oder als Handkäsebrot angeboten und verzehrt. Mit Musik ist eine traditionelle Marinade aus Zwiebeln, Essig und Öl, Pfeffer und Salz, in die auch andere Käsesorten wie Limburger oder Münster, aber auch Würste wie Pressack oder Nürnberger Stadtwurst eingelegt werden. Oft wird noch ein wenig Wasser, ein Schuss Apfelwein oder Wein zugegeben. Sollte der Kümmel nicht bereits bei der Reifung zugefügt worden sein, so kann der Marinade beigefügt werden. Angeblich spielt die Bezeichnung mit Musik oder mit Musik auf die Geräusche an, die bei den Verdauungsprozessen der Zwiebel entstehen können. Eine andere Theorie, was die Musik bei Handkäse mit Musik sein soll, geht darauf zurück, dass Essig und Öl früher separat gebracht wurden und diese Flaschen beim Servieren aneinander schlugen und somit die Musik machten. Ohne Musik ist das Ganze einfach ohne Zwiebeln. So, das war's schon. Wir haben alles durch. Das Ganze zum Nachlesen findet ihr auch auf meinem Blog unter www.andremampf.shop und dort findet ihr auch die leckeren Brotretter, Gewürzzubereitungen und den Marmelo-Quittenbrand und Likör sowie diverse Merchandise-Artikel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut gerne auch mal auf Twitch bei uns rein und lasst uns ein wenig quatschen. Bleibt hungrig auf das Leben. Euer André Mampft.